Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür bin ich heute das erste Mal Premiere in Hamburg gelandet und auch hier in einem wunderschönen Studio. Da geht ein ganz herzlicher Dank auch an den Peter und das Team hier, dass wir hier Unterschlupf finden durften in der schönen Stadt im Norden. Und ich habe einen Gast hier, den lieben Martin Orten. Martin ist Gründer und CEO von 55 Birch Street. Martin, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Weil ich ja jetzt eigentlich in deine Stadt gekommen bin, mal ausnahmsweise.
Du bist in der schönsten Stadt der Welt gelandet. Ne?
Ja, genau.
Als Rheinländer musst du das anerkennen.
Ja, also ich bin ja Saarländer eigentlich, obwohl ich im Rheinland lebe. Aber ich wollte immer nach Hamburg, von daher. Ja. Aber das waren noch so die Zeiten, da gab es noch Tokotronic und die Sterne und so. Dann war Hamburg meine Stadt. Aber gut, heute haben wir es geschafft mit einem anderen Thema.
Richtig.
Aber zumindest mal auch audio und visuell an der Stelle. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Thema KI beschäftigen. Jetzt reden alle drüber, wissen wir auch. Aber, und das kann man, glaube ich, dazu sagen, Martin und ich, wir haben uns kennengelernt auf den Projekten, die Welt für viele Unternehmen bedeuten, wenn ich das so sagen darf. Das sind nämlich die IT-Projekte, die immer verdammt viel Geld kosten, alle verdammt viele Nerven kosten. Also wir haben uns in fast unzähligen S/4HANA-Transformationen, Security-Programmen, Prozessprogrammen, also alles, was so wirklich richtig Spaß macht, ohne die heute aber keiner mehr klarkommt und bei denen man viele Menschen trotzdem mitnehmen muss. Ne?
Ja, und du sagst es gerade schon, wo heute keiner mehr mit klarkommt, das ist halt die Komplexität, musst du halt handhabbar machen und das ist halt bei SAP immer eine der Herausforderungen. Zwar nicht bei SAP, sondern bei der Organisation.
Ja, absolut. Bei SAP auch. Ja. Genau. Martin, aber magst du uns noch mal so ein bisschen Background geben, was ihr bei 55 Birch Street denn konkret macht? Also ich sag mal, digitale Transformation, um mal so ein Buzzword zu nehmen neben KI, das ist so euer Hauptthema. Aber was bedeutet das bei euch?
Also im Prinzip, ja, alles was digitale Transformation, ja, das schreibt sich jeder auf die Fahne. Also ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, Berater haben als solches ja nicht so ein großes differenzierendes Merkmal, weil sonst gäbe es da nicht so viele von. Was machen wir anders? Das ist vielleicht die spannendere Frage. Wir glauben halt dran, Beratung ist People-Business am Ende vom Tag. Es ist weniger um das Wissen oder um Methodiken, weil die hat jeder bei sich in der Schublade, sondern es geht darum, den Kunden da abzuholen, wo er steht. Und das machen die Leute. So, und das machen wir durch eine Kombination von People, Process und Technology. So heißt der Dreiklang bei uns. Und damit kümmern wir uns dann bei den Kunden um komplexe Projektsituationen. Das kann dann auf der Ebene Technologie, du hast es eben schon gesagt, SAP-Einführungsprojekte, wo wir in Rollen von Projektprogrammleitern oder Risikokontrollern, da hatten wir uns mal kennengelernt, unterwegs sein. Es geht aber auch dann ganz oft um die Themen Organisation. Wie kriegst du eine Organisation befähigt, mit den Herausforderungen der heutigen Zeit umzugehen?
Und da liegt der Kern. Und wie bekommt ihr sozusagen die Menschen dann auch mit auf den Weg? Denn das ist dann schon was. Und da haben wir uns kennen und schätzen gelernt, wenn ich das sagen kann.
Absolut.
Auch wenn du der Risikokontroller warst. Aber ich glaube, wir hatten beide immer eine sehr, sehr einhellige Meinung, wie es denn anders laufen könnte. Und das fand ich immer sehr schön und sehr erfrischend. Jetzt ist die Welt da draußen, hat sich die hat sich gedreht, die ist schneller geworden, die ist noch komplexer geworden. Ja, da schimpfen wir alle drüber. Und jetzt müssen wir alle uns mit so vielen digitalen Themen beschäftigen, aber gleichzeitig in diesen Zeiten in Deutschland insbesondere Kosten senken. Wie geht das jetzt einher? Weil diese ganze Software, die kostet wahnsinnig viel Geld, das dauert ewig, es einzuführen, ne? Und gleichzeitig eine Veränderungsbereitschaft aber auch in der Mannschaft zu haben.
Ja, also Kostensenkung ist, glaube ich, so eines der das große Thema, was gerade alle Unternehmen umtreibt. Es hat keiner gerade etwas zu verteilen. Meiner Meinung nach oder nach den Erfahrungen, die wir bei diesen Projekten oder Programmen hatten, wir denken die Themen Kostensenkung allerdings zu kurz, sondern wir denken die immer über, wie viel Euro muss ich jetzt sparen und weniger darüber, wie muss meine Organisation am Ende von dem Prozess eigentlich aussehen. Das heißt, die Programme werden aufgesetzt, werden durchgesteuert, die ersten Einsparpotenziale werden ganz schnell identifiziert. Ganz oft natürlich dann auch im Bereich Personal.
Die ersten Menschen müssen gehen.
Die ersten Menschen müssen gehen, genau. Aber das Thema ist dann nachher, wie ist die Organisation noch andockfähig? Weil spätestens dann, wenn Menschen gehen, ändern sich Kontaktpunkte in den Prozessen. Und wenn die Kontaktpunkte plötzlich weg sind, die Prozesse nicht so sauber dokumentiert sind,
was sie nie sind.
Was sie in der Regel nicht sind, genau, ist da Wissen zur Tür rausgewandert. Mhm. Und dieses Wissen kriege ich nicht wieder. Und dann habe ich da eine Organisation mit veränderten Rollen, veränderten Verantwortlichkeiten, veränderten Kontaktpunkten. Und die ist erstmal dysfunktional. Mhm. Und dann ist es mal eigentlich wieder so ein Moment, wo man investieren muss, nachdem man das Cost-Cutting gemacht hat, um den langfristigen Erfolg wieder sicherzustellen.
Dass der Laden überhaupt nochmal läuft, ne?
Dass er zumindest in den Zielkorridor kommt, den man sich überlegt hat, ne, mhm, auch durch die Strategie definiert hat, um langfristig wieder erfolgreich zu sein.
Sehr schön. Also kann ich ja auch sagen, gerade beim Kunden gewesen, wir haben zuerst mal Strategie gebaut, dann Target Operating Model und dann haben wir mal geguckt, wo man was sparen kann. Weil nur wenn wir die Strategie vorne sauber haben, können wir ja hinten vielleicht auch was verändern im Zielbild der Organisation. Und da müssen wir aber auch gucken, wie wir von A nach B kommen in der Transition. Ne?
Genau, ich glaube, das ist jetzt so... ich will nicht sagen, der Lehrbuchansatz oder wie man es richtig machen
würde. Aber
der funktioniert. Absolut, will ich in keinster Weise in Frage stellen. Ich glaube, da nehmen sich die Organisation momentan nur zu wenig Zeit für. Mhm. Das heißt, der Druck ist auf einmal so groß, dass du keine Chance mehr hast, über strategische Ausrichtung nachzudenken, sondern du musst dem wirtschaftlichen Druck erstmal gerecht werden. Und das ist dann, ich will nicht sagen Hauruck, aber es ist dann eher einem kurzfristigen Ziel geschuldet, als wenn du aus der strategischen Perspektive kommst, das langfristige Ziel zu verfolgen. Und das ist klar, Kosten senken kurzfristig eine Möglichkeit, aber du hast halt auch ein Risiko, wo bin ich eigentlich in 3, in 5, in 10 Jahren? Wie hat sich mein Markt verändert? Ich habe gestern einen Artikel gelesen aus einem Newsletter, wo es darum ging, die Chinesen, die in den Schweizer Modemarkt eingedrungen sind, was das dafür Veränderungen besorgt hat in den letzten 10 Jahren. Wenn man das strategisch nicht am Radar hat, dann helfen mir kurzfristige Kostensenkungsprogramme nicht weiter.
Es gibt absolut auch keine Zukunft, ne?
Absolut.
Das gehört dann auch
dazu. Aber gleichzeitig ist es, du musst das Überleben halt auch absichern durch Investitionen. Und das ist so, glaube ich, einer der Punkte. Es war gestern im Handelsblatt ein Artikel. Es ist jetzt eigentlich genau die richtige Zeit, gute Leute einzustellen. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für die Projekte. Man muss sich halt gleichzeitig, wenn man aus so einer schwierigen wirtschaftlichen Situation kommt, Gedanken machen, was brauche ich eigentlich für die Zukunft, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich habe vor Jahren mal bei einem Vortrag gesagt, das Hinterherlaufen ist das neue abgehängt werden, weil momentan so viel technologischer Wandel da ist, der es den Unternehmen erlaubt, die da jetzt rein investieren, Thema KI beispielsweise, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Wettbewerb zu erzielen, der sonst nicht mehr einholbar ist.
Also da sind wir beim schönen Thema. Du hast es gesagt, jetzt sind wir beim nächsten Buzzword. Künstliche Intelligenz, KI. Und jetzt wünschen sich ja alle schon, alle sprechen vom großen Potenzial. Das Potenzial ist ja auch in vielerlei Hinsicht ein Kostensparpotenzial. Ne? Also zumindest mal in der Grundannahme kann es zumindest mal sein. Muss es nicht immer. Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, wie wird das denn heute, und ich habe auch noch so ein paar Schoten dabei, aber wie kommt denn KI heute überhaupt gerade zum Einsatz, wo wir ja gerade schon von der Revolution sprechen? Wie sieht es im deutschen Mittelstand aus?
Ja, das kommt darauf an, wo du hinguckst. Guckst du auf LinkedIn?
Ist jeder schon ganz vorne.
Sind wir Weltmeister, das machen wir alles. Guckst du dann so ein bisschen unter die Motorhaube, stellst du fest, ja, man beschäftigt sich damit. Ja, man hat Initiativen gestartet. Ja, man hat auch ChatGPT-Accounts für die Mitarbeiter freigeschaltet.
Aber das ist schon besonders. Wenn man das schon geschafft hat, ist schon viel passiert.
Hat nicht jeder. Ja. Aber es fehlt halt so, die Bereitschaft der Organisation erzeugt zu haben, sich mit dieser Technologie und dem Wandel, der damit einhergeht, auseinanderzusetzen. Und damit bleiben die Potenziale eigentlich liegen. Wir haben das vor ein paar Monaten gemacht bei einem Konsumgüterhersteller. Haben wir mal einen Workshop gemacht, wie er neue Produkte auf den Markt bringt. Ein Prozess, der sonst 2-3 Monate dauert. Und was kann man da an Potenzial rausholen, wenn wir Ideengenerierung, Designgenerierung, alles mal einfach mit KI macht? Und auf einmal kannst du einen Prozess, der Wochen, Monate dauert, in Tagen abbilden. Und das war schon so für den Kunden so ein bisschen, oha, so, da ist ja Veränderung. Und die Frage ist, wer das als Erster halt professionell implementiert. Weil der hat den Vorteil. Und da sind die Unternehmen noch nicht. Also wenige.
Okay, also viele spielen rum.
Sie spielen rum, sie formulieren Briefchen damit oder E-Mails oder die Marketingtexte. Aber es ist noch nicht so an den wertschöpfenden Prozessen richtig in den Unternehmen angekommen. Mhm. So jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, was für eine KI wir da meinen. So, ich rede jetzt gerade viel über die generative KI. Mhm. So das ganze Thema Machine Learning. Und da sind natürlich Optimierungen, die laufen da schon immer. Mhm. Da sind die Unternehmen auch gewillt rein zu investieren. Jetzt mal guckt, so eine Paretos beispielsweise als Unternehmen, was die eine Nachfrage erzeugen gerade. Total spannend. Aber ich glaube, für den Mitarbeiter ist der Hebel dann in der generativen KI viel größer. Und da passiert noch zu wenig.
Okay, aber jetzt wissen wir, ich glaube, auch der Letzte hat gehört, dass das jetzt irgendwie ein großes Thema ist. Jetzt kann man ja an zwei Seiten ansetzen. Also einmal der Mitarbeiter aus sich selbst heraus, dass das doch irgendwie mal Sinn macht, und oder das Unternehmen das definieren. Und da reden wir dann schnell immer über Use Cases oder über, ich muss ein Business Case einreichen, dass ich noch eine Lizenz kriege.
Ja gut, also wenn ich so weit bin, dass ich ein Business Case einreichen muss für eine Lizenz, dann ja.
Realität.
Ist bestimmt Realität, ist aber Realität. Dann ist das Thema, glaube ich, überhaupt noch nicht verstanden worden.
Ja, genau.
Nein, wir müssen halt die Organisation befähigen. So, und da muss man rein investieren. Es gibt ja auch Ängste, die damit einhergehen. Mhm. Das ist ja ganz oft, ja, wenn die KI jetzt einen Job von mir machen kann, was ist denn dann eigentlich noch meine Zukunftsberechtigung? Mhm. Also löse ich hier gerade ein Problem fürs Unternehmen und also mache ich mich dann selber überflüssig in den nächsten Monaten, Jahren? Und das erzeugt Ängste und von daher beschäftigen sich dann viele auch nicht damit. Mhm. Das ist, glaube ich, einer der Hebel.
Also so Vogelstrauß.
Mhm. Vogelstrauß, genau. Mhm. Das Zweite ist aber, es gibt halt auch noch wenig so richtige unternehmensweite, warum ist das für uns wichtig, Programme? Warum müssen wir da rein investieren? Was macht das mit uns als Organisation? Wie wollen wir damit umgehen? Und da einfach mal so die Ängste wegnehmen. Und da fehlen halt, glaube ich, auch noch, so also nehmen wir es mal, ganz viele Programme mit den Mitarbeitern da mal dran zu arbeiten. Mhm. Und dann kommst du, wenn du das machst, wenn du so den ersten Hebel hast, was kann die Technologie, wo kann sie mir auch nutzen? Wo kann sie mir auch die ganzen lästigen Arbeiten eigentlich vom Hals halten, für die ich keinen Bock habe, dann kommst du dahin, dann kannst du auch mal über Use Cases diskutieren. Und dann bist du ganz schnell wieder bei dem Thema, ey, wenn ich einen Use Case habe, wie verändern sich meine Prozesse? Wie verändert sich mein Zusammenspiel in der Organisation? Und das ist eine spannende Diskussion. Aber das muss halt von oben gedacht werden, muss man fairerweise sagen.
Ja, okay.
Weil wenn du das Thema KI auf der mitarbeitenden Ebene lässt, das ist zu kurz.
Das heißt, ich schmeiß mal oder ich gebe mal ein paar ChatGPT-Accounts raus und dann gucken wir mal, was die so treiben damit, und dann passiert halt.
Ja, so die Hoffnung, die werden sich da schon was überlegen. Mhm. So, und man muss eigentlich zu so einem AI-First-Ansatz kommen. Mhm. Und bei allem, was du in einem Unternehmen machst, musst du überlegen, was und wie kann mir KI dabei helfen? Und das ist ein Mindset-Shift und der ist
nicht absolut. Da. Absolut. Jetzt hast du einen schönen Punkt rausgebracht, mit dem habe ich mich auch beschäftigt. Vor ja schon ein paar Jahren war das KI-Thema noch nicht so groß, aber ist ja ein Grund, warum wir mal angefangen haben, eine Strategie-Software zu bauen. Mit dem Thema Abschaffen, sich selber abschaffen und mit KI sich selber abschaffen. Wir sind dabei, also ich werde immer unnützer in diesem Laden und vielleicht für meine Kunden, ich weiß es nicht. Du hast
mehr Zeit für Podcasts.
Ja, genau, habe ich mehr Zeit für Podcasts. Das ist zumindest mal der Ansatz, aber jetzt sitze ich ja hier und dann, sage ich mal, sind wir ja Beratungskollegen und ich sehe auch ganz viele Beratungskollegen in großen Beratungen, die mir da ja teilweise noch auf Projekten begegnen, in speziellen Anwendungsfeldern. Ich nehme mal das Feld Marktstudien erstellen, und da gab es gerade so einen schönen Case bei einem Kunden von uns, eine sehr, sehr große deutsche Unternehmensberatung mit zwei Namen, macht dann eine Studie und die kostet halt mal richtig, also wirklich richtig Patte, richtig sechsstellig. Da sitzen 12 Leute im Call, die haben die tollsten Zahlen herausgefunden. Das Management kloppt natürlich wieder nicht an diese Zahlen, das Produktmanagement. Und wir haben das Gleiche gemacht mit unserem Ansatz in der Market Intelligence, haben in wesentlich kürzerer Zeit präzisere Daten erhoben, die wir auch nicht nur crawlen können, sondern auch automatisiert abfragen können. Und das Ganze ist im niedrigeren, ja, fünfstelligen Bereich gelandet. Und dann frage ich dich, sind die Berater, die ja immer so beraten bei diesen Themen, auch wie KI beraten, bereit, sich selber wegzuberaten?
Nee. Mhm. Nein. Also glaube ich nicht. Jetzt muss ich natürlich fairerweise sagen, ich habe nicht so den Einblick, was bei anderen Beratungsunternehmen da passiert. Aber der Berater hat halt, glaube ich, so das Problem, er hat ein tagessatzbasierendes Geschäftsmodell.
Genau. Was ja auch mal bei einer sehr, sehr großen IT-Beratung, ne?
So. Ich war auch mal bei einer der großen amerikanischen IT-Beratungen, genau. Und ein Tag Arbeit hat halt einen Wert. Und dieses Value-Based Consulting, ist halt schwierig in der Umsetzung, in der Vermittlung zum Kunden und so weiter. Also ist der Tagessatz eigentlich so die einfachste Lösung. Und jetzt hast du da, und wir haben das bei einem Kunden gehabt, wir haben unsere eigene Lösung entwickelt oder sind dabei, unsere eigene Lösung zu entwickeln. Und die Kollegin hat das eingesetzt, Lena, kennst du?
Ja.
Und da sagt der Kunde nachher, ja Lena, ist ja schön, dass du das gemacht hast, aber wie viel Zeit hast du jetzt investiert? Also war ungefähr eine Aufgabe, kleinteilig, 2-3 Tage. Und da meint sie, naja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu dem Kunden. Naja, ich habe das in 4 Stunden gebaut. Und dann meinte er, aber was muss ich denn jetzt zahlen? Dann zahle ich ja nur für die 4 Stunden. Und das ist genau die Problematik, vor der die Berater, glaube ich, stehen.
Ja.
In dem Moment, wo sie KI einsetzen, was machen sie mit ihren Heerscharen an Beratern?
Die alle auf der Bench sitzen, ne?
Die dann auf der Bench sitzen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so eine der Herausforderungen, vor der die Branche der Berater steht, da eine Lösung für zu finden. Und ihr habt dann natürlich einen anderen Ansatz,
ja,
weil ihr kommt nicht über den Beratungsansatz, sondern ihr kommt über den Technologieansatz und habt ein ganz anderes, eine ganz andere Verrechnungslogik hinter, weil ihr eine Software verkauft.
Genau.
Und das haben die Berater halt nur in Teilen. Also auch die Berater, ja, McKinsey hat eine Einkaufslösung oder so. Also die haben das ja auch.
Aber am Ende immer, um Berater zu verkaufen.
Genau.
Ne?
Und das funktioniert halt wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr.
Mhm.
Das ist so eine, ich glaube, so eine Übergangsphase für die Beratung auch.
Mhm.
Von tagessatzbasierten Modell bis irgendwann noch die KI viele Sachen machen kann. Weil am Ende Berater vermarkten ja immer das Wissen, was sie über Zeit generiert haben.
Das was ist das Teilen, Wissen heute noch wert?
Genau, und das kann in großen Teilen die KI jedoch, auch das muss man fairerweise sagen, der Faktor Mensch ist da immer noch mit im Boot. Die KI wird nicht alles machen können, was ein Berater heute macht.
Klar.
Aber große Teile.
Aber sehr große Teile.
Ja.
Zumindest mal da, wo große Teile der Wertschöpfung bisher lagen.
Genau.
Bei klassischen Beratungen, ne? Muss man einfach sagen. Und ich gehe jetzt auch mal nicht in Strategieberatungen, sondern auch in Change-Beratungen und in Kommunikationsberatungen. Also wenn ich sehe, ne, was man früher auch mit Redenschreiben verdienen konnte für Top-Level, ganz ehrlich, das geht heute ratzfatz.
Total. Das Thema ist weg.
Mhm.
Da verändern sich komplette Märkte.
Mhm.
Ja, und das ist ganz spannend. Mhm. Deswegen haben wir halt, also wir haben das gesehen und wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, uns, ich mache jetzt mal so ein bisschen die Navar-Kiste auf. Wir haben gesagt, naja, wir machen ja auch immer das Gleiche bei jedem Kunden.
Ja. Am und Ende macht man immer sehr ähnliche Dinge, ne?
Sehr ähnliche Dinge zumindest, genau.
Baut nur die Folien immer wieder neu.
So, ja, also, ja. Aber wir haben halt gesagt, es muss ja noch einen Hebel geben und wir haben dann mal überlegt, wie schaffen wir es eigentlich mal so, ich nenne es immer so flapsig, die ersten 5 bis 10 Tage aus jedem Beratungsprojekt rauszunehmen.
Mhm.
Und weil klassischerweise, der Kunde hat irgendein Thema, was auch immer es ist. Und er holt einen Berater, um ihm zu helfen, sein Problem erstmal zu bewerten. Und warum kann das der Kunde nicht selber? Warum kann er nicht eine KI nutzen, um ihm zu helfen, erstmal sein Problem greifbarer zu machen? Und da haben wir dann Navar für entwickelt, die genau diesen Problemdefinitionsprozess in der aktuellen Ausbaustufe dem Kunden erstmal helfen soll, mit so einem virtuellen Sparring von Industrieexperten, die dann je nach Situation oder Problemstellung hinzugezogen werden. Und dem Kunden gibt es am Ende vom Tag erstmal eine Problembewertung. Was musst du eigentlich machen? Was sind die nächsten Schritte, die du machen solltest?
Mhm.
Und damit nimmt er dem Berater erstmal die ersten 5 bis 10 Tage weg. Verschafft sich einen Vorteil davon.
Ja, okay. Also der Kunde verschafft sich den Vorteil dadurch.
Der Kunde verschafft sich den Vorteil, genau. Okay. Also er kommt auf Augenhöhe.
Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Also der Berater wird sozusagen nicht mehr sozusagen zum Dompteur in der Manege, der den Kunden am Ring durch die Manege führt, sondern ihr gebt sozusagen ein Tool mit an die Hand, um zu wissen, mit wem ich sprechen muss, was eher das Problem ist, dass ich es framen kann. Gibt das auch schon Hinweise darauf, was kostet der Spaß? Das ist ja so Fragen in den ersten 10 Tagen.
Das
ne?
noch nicht, aber das ist jetzt in den nächsten Ausbaustufen natürlich mit angedacht, weil wir wollen das ausbauen zu einem kontinuierlichen Transformationstool, was wir für alle Change-Transformationsprojekte kontinuierlich einsetzen.
Okay.
Und da sind wir jetzt an Stufe 1, also wir haben das MVP jetzt live.
Also habt ihr selber entwickelt?
Das haben wir selber entwickelt.
Ja, okay.
Das ist ein komplettes Investment, was wir gesagt haben, wir müssen es besser verstehen.
Mhm.
Auch da, gleiches Thema, was Kunden haben. Um KI zu verstehen, musst du dich mit KI auseinandersetzen. Und wir haben vor 1,5 Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen. Wir haben einen Direktor für KI eingestellt, der bei uns fast nur KI-Themen macht. Also sei es für Kunden oder unsere eigene Produktentwicklung vorantreibt. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt, ich will noch nicht sagen, AI-First-Consulting machen, aber schon nah dran sind. Also bei uns sind alle Berater geschult, nutzen KI, haben auch Zugriff auf die Tools, die sie brauchen, um da ahead of the technology zu sein.
Das ist doch schon mal schön. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI ein klares Ziel. Wir wollen die Strategiearbeit von mühsamer Fleißarbeit befreien und dabei weniger Copy-Paste, weniger endlose PowerPoint-Schlachten produzieren und dafür mehr Fokus auf den wirklich wichtigen Themen haben. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal braucht es doch eine wirklich knackige und richtig stark visuelle Präsentation, die ein Thema auf den Punkt bringt. Zum Beispiel fürs Download-Meeting, ein Board-Meeting oder auch für den großen Auftritt. Und da kann ich nur sagen, vertraue ich persönlich immer unseren Freunden von iPointing, dem absoluten Qualitätsmarktführer, wenn es um das Thema PowerPoint geht. Und deshalb geht da auch unsere klare Empfehlung hin. Wenn ihr nochmal eine PowerPoint braucht, dann wendet euch einfach an die Kollegen von iPointing. Link zu iPointing findet ihr dazu in unseren Shownotes. Das war die Werbung. Wie kann ich es mir jetzt konkret vorstellen? Jetzt wissen wir mal, also ungefähr habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie ein Problem bei Technologie-Einführungsthemen. Also wie komme ich zu euch und wie komme ich zu Navar als Kunde?
Jetzt muss man das natürlich so ein bisschen in Relation setzen. Wir sind ja ein kleiner Fisch hier im schönen Hamburger Becken. Mhm.
Boutique-Beratung würde
man sagen. Der Zauberwort heißt Boutique-Beratung. Wobei auch das muss man fair sein, wir mögen das Wort Beratung ja nicht mehr.
Ja.
Weil für mich ist immer Beratung, das waren die vor 20, 30 Jahren, die alle bei Boston Berger McKinsey gewesen sind. Und mittlerweile ist der Beraterbegriff so ausgelutscht, jeder Kunde hat etliche ehemalige Berater da. Sodass man sich die Frage stellen muss, warum kommt da eigentlich noch externer Support rein?
Nochmal ein Berater.
Also warum kommt jemand von extern rein, um dem internen Berater zu sagen, wie es besser geht? Und deswegen mögen wir eigentlich das Wort Berater schon gar nicht, weil das so ein bisschen, man begegnet sich gefühlt nicht auf Augenhöhe. Und das tun wir aber, weil wir sagen, wir bringen eine gewisse Methodenkompetenz mit. Manchmal bringen wir auch nur schlaue Köpfe und Hände mit. Aber die Industrie, das Unternehmen, muss der Kunde kennen. Und durch die Kombination, da können wir dann Hilfestellung leisten. Und nicht, wir kommen mit 10 Projektexpertisen und da machen wir jetzt eine schöne neue Präsentation. Und lieber Kunde, überleg dir, wie du das eingesetzt bekommst. Sondern wir gehen dann halt von der Brücke bis in den Maschinenraum, alles, was der Kunde braucht. Machen wir durch.
Aber jetzt nochmal, wie komme ich jetzt zu eurer KI?
Am besten uns einfach anrufen.
Okay.
So, also wir haben das, momentan heißt das Navar.ai. Da haben wir jetzt knapp 200 Nutzer drauf.
Okay.
Das ist momentan noch in der Testphase. Wir sind jetzt beispielsweise nächste Woche auf dem Web Summit in Doha, wo wir das mal präsentieren dürfen. Am besten über die Birchies einfach den Kontakt aufnehmen.
Ja, okay. Sehr gut. Und dann, also ich gehe dann rein sozusagen und ich kriege erstmal eine Erstbewertung, eine Erstabschätzung für das ganze Thema. Also alles, was jetzt früher, ich sag mal, im Anbahnungsgespräch, in den ersten Meetings passierte.
Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn du das erste Gespräch mit dem Berater hast. Der stellt Fragen. Und so macht das unsere KI auch. Du musst nicht prompten, sondern du wirst durch einen gestützten Frageprozess durchgeführt.
Okay.
Und es sind in der Regel 5 Eingangsfragen, die uns helfen zu definieren, okay, wo bist du denn? Was für eine Industrie, was für eine Herausforderung hast du? Wo siehst du die größten Risiken? Und dann gehen wir in den Sparring. Das heißt, wenn wir diese Idee aufgenommen haben, verifiziert haben und du kannst sie jederzeit auch nachbearbeiten, Iterationsschleifen drehen, gehen wir das in so einen Sparring. Und dann suchen wir 5 Köpfe, virtuelle Köpfe, wo wir beispielsweise das Wissen von berühmten Persönlichkeiten von Porter nutzen. Was hätte Porter dazu gesagt? Daraus machen wir dann eine Bewertung. Sagen, du hast hier folgende Hauptchallenges, clustern das Ganze und du kriegst dann nachher im Prinzip erstmal so einen grob strukturierten Plan. Um diese Themen musst du dich kümmern. Du musst dich um Kommunikation kümmern. Wir bewerten dann auch, ist Kommunikation beispielsweise etwas, um das du dich selber kümmern kannst? Kann dir die KI dabei helfen? Oder musst du da jemanden für holen?
Okay. Also das heißt, der Projektplan ist sozusagen nach dem Frageset mal grob geschrieben.
Grob, ja. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man das direkt in MS Project reinladen kann. Aber du hast als Projektleiter erstmal was an der Hand, wo du sagen kannst, okay, damit habe ich jetzt eine Stütze und kann mich in mein Projekt begeben.
Okay, kostet das jetzt dann schon Geld?
Momentan sind wir dann noch in der Free-Version.
Okay.
Wird sich aber demnächst ändern.
Ah ja, okay. Also und um das mal ein bisschen kritisch zu challengen, stelle ich mir dann die Frage, also Beratung und auch so wie ihr es macht und wenn wir es anders nennen, auch okay, aber ist ja ein Vertrauensthema. Am Ende musst du ja ein Vertrauen aufbauen und du baust ein Vertrauen. Du sagst ja auch, ist People-Business, baust du ja auf. Und insbesondere ja ist diese Anfangsphase immer eine sehr, sehr schwierige Phase. Ne?
So, und jetzt.
Da kommt jetzt eure KI.
So, und jetzt,
wie geht das?
Ja, genau. Und jetzt sind wir genau in diesem Kreis, den alle Beratungen wieder haben. Natürlich wollen wir den Kunden in die Lage versetzen, den Job ohne uns zu machen. Mhm. Das ist unsere Zielsetzung. Das ist auch immer die Zielsetzung, egal mal was für ein Projekt, wir wollen uns niemals in eine Abhängigkeit oder den Kunden in eine Abhängigkeit zu uns bewegen.
Okay.
Das ist,
also da haben wir ein sehr ähnliches Verständnis. Total. Ich habe nur einen anderen Ansatz.
Genau. Also der Kunde muss immer, der müsste jeden Tag sagen können, ihr habt uns sehr geholfen, aber danke, tschüss, wir machen von hier alleine weiter. Mhm. Und ähnlich muss es auch bei der KI sein. Das heißt, wenn wir so ein Projekt mit der KI starten, dann ist natürlich jetzt gerade in den Anfangsphasen noch jemand von uns dabei. Mhm. Um das auch je nach Reifegrad der Organisation oder der Kundenorganisation den Kunden anzuleiten, zu sagen, so musst du das nutzen. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber trotzdem hilft da natürlich Hintergrundwissen. Und natürlich musst du die Ergebnisse auch sauber aufbereiten. Das ist jetzt noch nicht alles in der aktuellen Ausbaustufe enthalten, aber ist noch mit auf dem Plan. Mhm. So, das heißt, momentan ist es eher noch ein Co-Arbeiten mit der KI.
Okay.
Aber, und das ist der Vorteil, der Kunde kann halt in wenigen Stunden sich erstmal einen eigenen Eindruck darüber verschaffen.
Und das
kann er halt mit fünf Themen parallel machen, in der Zeit, wo er sich sonst nur um eins gekümmert
hat. Ja, okay, verstehe. Und wie sieht das denn jetzt, dann reden wir mal über Vision, wir sind ja hier unter uns.
Genau.
Wo ist das denn in der Endausbaustufe? Also was sind das, wir haben eben drüber gesprochen, die Organisation braucht ein Zielbild. Dann braucht er natürlich für das Ding auch zumindest mal eine Arbeitshypothese, wo das hingehen kann.
Als wir damit angefangen, habe ich so auf der Product Roadmap so ein paar Ideen draufgelegt und habe gesagt, wenn es das kann, dann verändern wir hier wirklich was. Aber, das ist ja nichts ohne Aber, das ist natürlich, dann bist du halt sehr schnell im Thema Datenschutz. Mhm. So, gerade wenn du so Transformationsprojekte hast, wir hatten es eben schon, Prozesse ist ein Riesenthema. Die wenigsten Kundenorganisationen haben eine saubere Prozessdokumentation.
Keiner der Kunden hat eine saubere Prozessorganisation.
Die wenigsten Kunden wissen dann auch noch an den Prozessen, welcher Mitarbeiter beschäftigt sich eigentlich wirklich mit welchem Teil im Prozess. Mhm. Das heißt, du hast in Organisationen sehr viel informelle Kommunikationswege. Mhm. Und was wäre, wenn wir das alles KI-technisch mit in Berücksichtigung bringen? Die offiziellen, dokumentierten oder noch zu dokumentierenden und die inoffizielle Kommunikation.
Und das durch das Tool sichtbar machen?
Das sichtbar machen.
Ja, okay. Also sozusagen eine, ich mach's jetzt mal, Celonis plus noch eine Intelligenz, die dahinter liegt.
Ja, Celonis sucht natürlich sehr auf der IT, auf der Prozessoptimierungsebene. Ja,
genau.
Das ist nicht das, was wir suchen, sondern eher, wie wirkt sich der Prozess in die Organisation aus und was passiert dann, wenn ich irgendetwas in der Organisation ändere? Es muss ja manchmal nur ein Keyplayer gehen, der ein Wissensmonopol hat.
Ja, okay. Mhm.
Was nicht in dem Prozess dokumentiert ist und du hast eine Störung im System.
Also das neuronale Netzwerk nicht sichtbar im Unternehmen sichtbar machen und vielleicht auch die Risiken aufzeigen.
So, das wäre eines der Anwendungsfälle. Das zweite ist natürlich, so die komplette Projektprogrammbegleitung durchzustrukturieren.
Okay.
Mit dem entsprechenden Wissensmanagement dahinter. Mhm. Mit der Kommunikationsbegleitung. Mhm. Und das ganz aus einer Hand. Weil das gibt es heute nicht. Mhm. Das machen heute Einzelfunktionen im Projekt. Die Informationen sind nicht miteinander verknüpft. Die liegen dann halt mal auf einem SharePoint, manchmal dann doch noch auf dem in einem Teamsraum, manchmal in einem
und manchmal auf der lokalen Platte.
Und manchmal auf dem Desktop, genau. Und manchmal sind sie in WhatsApp, was man dann vielleicht nicht so haben sollte. Also du hast halt ganz viele Eingangskanäle. Und das Ganze zu zentralisieren. Mhm. Und das Spannende ist, nochmal einen Schritt zurück, bei uns, bei dieser Problemdefinition, wir wollen auch, dass mehrere Leute da parallel dran arbeiten.
Ja.
Und nicht nur, dass ich als Nutzer mit meinem Problem allein gelassen werde, sondern wir sind auch dabei, gerade so ein Co-Modus, wo mehrere Kollegen an einem Problem arbeiten können, zu entwickeln.
Also wir haben jetzt so ein bisschen über Anwendungsfälle, ne? Aber das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen neblig für viele. Was sind denn so ganz konkrete Projektthemen, wo du sagst, so das sollte nachher damit auch irgendwie gelöst werden?
Naja, so ganz konkret, alles, wo es um Transformation und Change-Projekte geht.
Okay.
Wo du viel Kommunikation hast, viele Leute involviert hast, auch eine standardisierte Kommunikation brauchst, wo eine Komplexität nachher vorhanden ist mit vielen Playern. Du brauchst es weniger, wenn du nur mit zwei Leuten ein Thema bearbeitest. Das ist dann, kannst du auch, aber das ist nicht der Use Case. Sondern das Thema ist, die Komplexität handhabbar zu machen, externes Wissen zuzuführen und halt bestehendes Wissen auch nutzbar zu machen.
Ja, okay.
Weil da scheitert es ja auch in vielen Unternehmen. Mhm. Sie wissen ja gar nicht, was sie alles wissen.
Welche Daten sie vielleicht irgendwo liegen haben. Von Wissen würde ich ja noch gar nicht sprechen.
Also am Ende vom Tag bist du auf einer Datenbasis. Mhm. Also du musst ja heute in einem Unternehmen immer die alteingesessenen Mitarbeitenden finden, die das Wissen im Kopf haben. Weil es halt nicht eine Datenstruktur gibt, auf die jeder zugreifen kann und sich informiert, sondern Daten sind unstrukturiert überall, Projektdokumentationen sind nicht standardisiert. Du findest es nicht.
Kunden kennen ihre Kunden nicht. Genau. Sie wissen nicht, mit welchen sie wirklich Geld verdienen. Das dauert Wochen, Monate, wenn man es überhaupt rausfindet. Ja?
Wenn du es überhaupt rausfindest. Mhm. Und das ist halt so eines der Riesenthemen. Ne? Wie kommt man da an einen sauberen Datensatz dann noch ran? Mhm. Und da hilft halt natürlich die KI, die das dann halt viel schneller einfach mal auch aufbereiten kann, wie es der Mensch kann.
Ja, sehr gut. Aber jetzt haben wir ja häufig halt sehr unstrukturierte Daten, ne? So, im Data Lake, im Best Case. Und selbst da die Sachen zusammenzufrieren oder sie so auch erstmal zu strukturieren, ist ja dann auch wirklich häufig ein Problem. Aber jetzt, ich ziehe mal hoch, weil für viele sind wir jetzt vielleicht schon sehr, sehr tief eingetaucht in dieses Thema. Aber was bedeutet das jetzt grundsätzlich für dich, für zum einen das Verhältnis der Berater oder der außenstehenden Coaches, was auch immer, wie wir es auch nennen, zum Unternehmen? Also wie verändert sich auch diese Geschäfts- und Arbeitsbeziehung und wie verändert es die Zusammenarbeit der Menschen im Unternehmen?
Zum ersten Teil der Frage, du meinst jetzt zwischen Berater und Kundenorganisation.
Genau, ja.
Ich glaube daran, dass diese Zusammenarbeit enger wird, noch vertrauensvoller. Warum? Nur durch Vertrauen wird erstmal bewusst, dass eine Partei muss sich öffnen und muss sagen, ich weiß hier etwas nicht, aber du kannst mir helfen. So, das heißt, eigentlich müssen wir diese Vertrauensebene ist noch wichtiger geworden.
Dadurch. Okay.
Das gibt nämlich auch eine Chance, weil wenn der Berater jetzt von draußen kommt und sagt, guck mal hier, was kann das Thema KI dir, wie kann das dir in deinem Prozess, in deinem Arbeitsumfeld helfen? Und dann stellt man fest, ja, aber dein Arbeitsumfeld wird sich dramatisch in den nächsten Jahren verändern. Kannst du das Vertrauensverhältnis halt auch nutzen, um zu sagen, okay, wenn du jetzt aber Folgendes machst, hast du einen Wissensvorsprung und machst dich eigentlich wertvoller fürs Unternehmen und sei Teil der Veränderung, also treibe es voran. Und deswegen ist das Thema Vertrauen immer wieder das, was in dieser Beziehung elementar ist. Und ja, Teile der Arbeit werden wir in die KI verlagern, aber die persönliche Beziehung wird meiner Meinung nach nicht weggehen. Kleiner Exkurs, wir hatten neulich eine sehr spannende Diskussion mit uns in diesem KI-Team. Da kamen wir auf Robotik und die Frage war, würde ich mir von einem Roboter die Haare schneiden lassen? Und ich bin total für alles, was Tech ist. Und da habe ich gesagt, nein.
Da hört es auf?
Da habe ich gesagt, nein. Eine Kollegin hat gesagt, sofort. Mhm. So, und damit merkst du schon, da gibt es nicht eine einheitliche Meinung. Mhm. Da werden Leute immer unterschiedlich drauf reagieren. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Die zweite Frage, wie verändert es die Zusammenarbeit im Unternehmen der Leute untereinander? Also weil da haben wir ja vielleicht weniger und Leute, die auch Dinge tun müssen, die sie vielleicht jetzt bisher nicht getan haben. Also Re- und Upskilling-Themen, ne?
Ja, also das Thema Upskilling ist, wie gesagt, beschäftigt euch mit dem Thema KI. Ich habe es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich Instagram aufmache, jeden Tag kommt bei mir so ein Anbieter, der sagt, in 28 Tagen wirst du hier zum KI-Profi.
Ja, den Kurs muss man kaufen?
Nee, würde ich so nicht sagen, weil ich glaube, vieles, was da drin angeboten wird, geht auch günstiger. Mhm. Das Wichtige ist aber, beschäftigt euch mit dem Thema. Mhm. Und beschäftigt euch mit diesem Thema über ChatGPT oder eines der anderen LLMs hinaus. Mhm. Und das ist was, das Thema Training in den Organisationen wird halt extrem wichtig, da Budgets auch für zur Verfügung zu stellen, dass Mitarbeitende sich mit dem Thema beschäftigen. Weil wenn sie wissen, was erstmal die Mächtigkeit von KI bedeutet, was da auch noch alles kommen wird, dann erzeugst du natürlich auch einen Pool an Mitarbeitern, der ganz anders mitdenken kann und ganz anders an der Zukunft mitarbeiten kann vom Unternehmen. Und viel früher innovative Ideen mit reinbringen.
Und jetzt würde ich nochmal einen Schritt weitergehen. Du bist schon da, wo ich jetzt eigentlich hin will, denn wir sind jetzt am Ende. Nämlich am konkreten Ratschlag. Jetzt bin ich die Unternehmensführung. Jetzt habe ich das von dir gehört und denke so, ja, der hat recht, wir machen da zu wenig irgendwie. Aber jetzt müssen wir ja gerade noch irgendwie Geld sparen. Jetzt so ganz viele ChatGPT-Accounts, die reißen es jetzt nicht. Was soll ich konkret, wie gehe ich jetzt das Thema an?
Einfach nur ChatGPT-Accounts kaufen wäre für mich der zweite Schritt. Mhm. Erster Schritt ist, sprecht miteinander, also sprecht mit uns am liebsten. Und lasst uns mal einen Plan überlegen, wo steht ihr denn überhaupt? Mhm. Und wo wollt ihr hin? Wie wichtig ist das Thema KI für euch? Was macht das mit eurem Wettbewerbsumfeld? Ne? Da bist du direkt wieder bei.
Ja, sind wir bei Strategie, ja.
Ich deute hier schön mal aufs Buch. Ne? eigentlich musst du dann mal wieder zurückspringen und sagen, so, was bedeutet das Ganze denn? Mhm. Und dann einfach mal überlegen, so, wie wollen wir eine KI-offene Organisation bauen? Mhm. Wie schaffen wir es, diese Technologieoffenheit in die Organisation reinzubekommen? Und das hat dann wieder viel damit zu tun, einfach mal positiv auch über die Möglichkeiten zu berichten. Mhm. Weil wenn du in die Presse schaust, KI ist immer auch sehr, sehr negativ konnotiert. Wenn du die ganzen KI-Bücher mal schaust, da gibt es immer so, oh ja, die KI wird uns am Ende vom Tag alle vernichten.
Die ethischen Themen.
Total.
Die haben wir jetzt mal ein bisschen ausgespart.
Absolut. Ja. Und die will ich auch nicht negieren, aber guck doch mal vorne, wir können es ja mitprägen. Mhm. Dafür müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und dafür brauchen wir halt die Bereitschaft in Organisationen oder von den Führungskräften in Organisationen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ihre Organisation dabei zu unterstützen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wir haben da so ein Embrace-Programm aufgelegt, wo wir sagen, wie können wir Organisationen dabei helfen, sich überhaupt mit dem Thema KI zu nähern? Mhm. Und das ist, glaube ich, Schritt 1.
Okay.
Was wichtig ist, es nicht zu tun, ist das Schlechteste, was man heute machen kann.
Absolut, weil das dann Thema werdet bleibt. Ihr hundertprozentig nicht davon partizipieren.
Da würde ich von ausgehen. Ja, man muss aber auch nicht jetzt überall einfach nur KI draufkleben.
Ja, das ist auch nicht besser.
Genau.
Super, Martin. Erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick für heute. Ich lege noch eins nach, denn nicht KI first, sondern Strategie first. Dann klappt es auch mit der KI an der Stelle. Also zumindest mal sehen wir das aktuell, dass in vielen Bereichen dieses Modell halt ja auch nicht nur die Organisation, die Effizienzsteigerung in der Organisation bringt, sondern auch das Geschäftsmodell ja massiv verändert.
Total.
Ne? Und neue Businessmodelle da entstehen für ganz, ganz viele Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Und deshalb.
Und das ist halt auch das Wichtige. Es gibt keine Branche, die davon nicht betroffen ist. Mhm. Das ist völlig egal, ob ich ein Handelsunternehmen bin, Industrieunternehmen, eine Kette an Friseurläden. KI wird das Thema für alle sein. Punkt. Und deswegen muss man uns jetzt damit beschäftigen.
Absolut. KI mit Strategie und dann klappt's.
Cool. Martin. Ich dabei.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Es ist wieder soweit. Ihr könnt Tickets buchen für unseren Strategy Summit 2026. Und dieses Mal sind wir wieder in München, wieder im Munich Urban Co-Lab der TU München oder der Unternehmertum. Und wir haben was Besonderes, nämlich wir haben zwei Tage dieses Mal, den 23. und den 24. April. Am ersten Tag gibt es sozusagen alles für Berater, Coaches und die, die es werden wollen. Unsere User-Community kommt zusammen, unterhält sich über neue Features, das Neueste mit KI in der Strategiearbeit. Und am zweiten Tag, da ist das C-Level zu Besuch. Unternehmer, Inhaber und alles, was im Management Rang und Namen hat. Und hier zeigen wir dann auch die neuesten Erfahrungen, echte Case Studies aus echten Unternehmen mit echten Kunden von uns, die den Strategy Frame und die Strategy Frame AI angewandt haben. Von daher bucht jetzt eure Tickets in den Shownotes. Werbung Ende.